Namensverschwörung.
Heike Makatsch sieht mich mit sorgenvollem Blick an.
Burns, ich weiß nicht, wie das mit uns weitergehen soll. Du weißt, ich bin liiert und es ist nicht okay, dass wir uns treffen. Vergiss den Kuss gestern Abend an der Haustür.
Ich habe dieses Gespräch erwartet, auch wenn ich es nicht gerade herbeigesehnt habe. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Endlich die Makatsch für mich alleine. Heike, ich habe keinen Bock, das jetzt hier in die Länge zu ziehen. Du weißt, dass ich dich gerne mag, aber ich werde auch nicht auf die Knie fallen. Mit zusammengezogenem Magen stehe ich auf, werfe Geld auf den Tisch und verlasse das Lokal. Diese kleine melodramatische Nachtmusik sei mir gegönnt, nachdem mein Plan, den Heike-Sack zuzumachen, nicht funktioniert hat. Ich wandere selbstvergessen in dieser Hundekälte die Corinna-Straße in Richtung Nordstrand runter, als plötzlich ein Wagen neben mir hält. Es ist ein weißer Mercedes, ein Strich 8. Die Tür geht auf und jemand herrscht mich an.
Einsteigen, Freundchen.
Ich habe heute Nacht ohnehin weder noch etwas vor, noch etwas zu verlieren und nehme auf dem Rücksitz der Strich 8 Platz. Der Chauffeur startet den Wagen und ich frage kühl: Wohin soll's denn gehen, Kollegen?
Dorthin, wo du noch nie zuvor gewesen bist.
Ertönt es heiser vom Beifahrersitz. Also ins Fitnesscenter, feixe ich. Doch mein Gesprächsgegenüber scheint nicht gerade mit Humor gesegnet zu sein.
Nach dieser Nacht wird nichts mehr sein wie zuvor.
Kommt es nochmals suggestiv von vorne. Das sage ich zu den Bräuten auch ständig, gebe ich langsam gelangweilt von so viel Pathos zurück und stoße erneut auf ein hartes Genick in Sachen Schenkelklopfer. Wir durchqueren die von Silvester verprügelte Stadt wortlos und erst auf Höhe von Drei Linden dreht sich mein ernsthafter Entführer zu mir um. Opa, Edi, Agent Neobazi, editiere ich sofort meinen Fauxpas, und wie in flagranti von der Tarantel gestochen, initiiert es sich mir der Club der halbtoten Dichter. Mein virtuelles Stammlokal ist wohl doch nicht nur eine reine Feierabendinstitution.
Ist ja gut, Bernie. Diesmal sind wir nicht zum Spaß hier und es geht auch nicht um einen erweiterten Blockaktionismus. Du kennst mich. Wenn ich mit meinem Rheuma bis nach Berlin fahre, dann muss etwas im Argen liegen. Wir von der Marine haben es in den Knochen, wenn ein Sturm naht.
An einem kleinen, tristen Rastplatz halten wir. Ein einzelnes Auto steht vor dem Klohäuschen. Batzi steigt aus und ich folge ihm zu dem Auto.
Der Kollege Rationalstürmer hat vor wenigen Wochen seinen Block geschlossen, du erinnerst dich vielleicht. Seine Gründe hat er für sich behalten. Das hier ist sein Auto. Von hier an verliert sich seine Spur. Wir nehmen an, er war auf dem Weg nach Berlin.
Aha. Ich kann dir leider auch nicht mehr dazu sagen, Batzle. Was soll ich denn nun hier?
Ich will, dass du Ratze findest. Es ist nur so ein Gefühl und es kann auch nur meine wetterfühlige rechte Kniescheibe sein. Aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ich glaube, da steckt mehr dahinter und die Ursachen für Ratzes Verschwinden liegen irgendwo in der sogenannten Blogosphäre.
Was treibt dich zu der Annahme? Argwöhne ich ein wenig.
Das hier,
sagt Opa fast tonlos und holt vom Beifahrersitz des leeren Wagens einen Stapel Zettel und drückt ihn mir in die Hand. 500.000 Beine unter dem Meer. Eine Welt im räudigen Umbruch. Manuskript. Mir schwant nichts Gutes, obwohl mir bereits jetzt klar ist, dass es sich bei dem Manuskript nur um einen falschen 50er handeln konnte. Der 500-Beine-Mann war viel zu naiv, um sich einem Kidnapping im großen Stil zu verschreiben. Das Einzige, was der kidnappen konnte, war meine Zeit. Puh, die Blogosphäre. Ich seufze, denn ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll, bei all den zwielichten Bloggern. Zunächst einmal in Berlin, beschließe ich. Schließlich schien der Rationalstürmer die Stadt angesteuert zu haben. Aber wer sagt denn, dass der Batzi überhaupt recht hat mit seinem Bloggerverdacht?
Bernie, du musst die Reise zur Wahrheit jetzt antreten,
sagt Batzi, und plötzlich kommt es mir vor, als würde sein weißes Haar sich in eine weite Kapuze und Edi sich in eine Art Mönch verwandeln. Aber das waren sicher nur der Absinth und das schwierige Gespräch mit Heike.
Ich verlasse dich hier. Am Ende wirst du nicht nur den Rationalstürmer, sondern mit etwas Glück auch dich selbst finden.
Verhallt Batzis Stimme auf dem menschenleeren Rasthof, als er zu seinem Chauffeur in den Strich 8 steigt und mich alleine zurücklässt. Ich setze mich in Rationalstürmers leeren Wagen und atme tief durch. Kurz darauf bin ich eingeschlafen. Im Traum reicht mir Don Alfonso Tee in einer Tasse aus dem vorvorigen Jahrhundert, während ich in weißen Gewändern barfuß über den Marmorboden einer großen Halle wandle. Eine Halle wie aus dem Münchner Justizpalast. Alfonso spricht mit tiefer Stimme, als würde man Vinyl zu langsam abspielen. Ich kann nicht verstehen, was er sagt. Plötzlich stehe ich im Park von Sanssouci vor einer gigantischen Freitreppe, die zu einem Anwesen hinaufführt. Ganz oben steht der Rationalstürmer und er winkt mir zu. Ich hetze die Freitreppe hoch, doch je näher ich ihm komme, desto mehr wandelt sich seine Visage, und als ich oben ankomme, ist es Opa Batzi, der mich anspricht, ohne die Lippen zu bewegen. »Wenn du die Augen aufmachst, fängst du Feuer an zu legen.« Und ich mache die Augen auf. Ich sitze immer noch in Ratzes Wagen, der Schlüssel steckt. Ich fahre los, zurück nach Berlin, und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier um viel mehr geht als um das Verschwinden des Rationalstürmers. Ich muss an Heike Mackertsch denken, während ich mir eine Zigarette anzünde und den Wagen zurück in die große Graue lenke. Ich bin kein guter Detektiv. Ich war auch noch nie einer. Schon als Kind hat mir meine Ungeduld einen Strich durch die akribische Aufrechnung von Fakten gemacht. Selbst auf der Suche nach versteckten Süßigkeiten in der elterlichen Speisekammer konnte man mich schnell das Interesse verlieren lassen. Wenn ich mich nachts, oft geschmeidig wie eine Katze, in die Küche stahl und meine diebischen Hände lautlos das Regal hinaufglitten, war die Ausbeute gleich null. Sobald meine Mama die Süßigkeiten nicht in der üblichen Plastikschüssel, sondern im Brotkorb daneben versteckt hatte. Und das vermutlich nicht einmal mit Absicht. Auf Recherche hatte ich eben damals schon keinen Bock. Gott sei Dank war mein Papa mit derselben Ungeduld gestraft. Sein Vorteil war allerdings, dass er laut fluchend den Weg zurück ins Schlafzimmer antreten durfte. Ich hingegen musste still und unentdeckt bleiben. Man sieht, die Kernkompetenzen eines zwielichten Ermittlers mögen vorhanden sein, aber an der Gründlichkeit, da hapert es mitunter ganz gewaltig. Auch jetzt, da ich keine Süßigkeiten, sondern den verschwundenen Kollegen Rationalstürmer finden soll, erscheint es mir mehr als müßig, alle etwaigen, naheliegenden Spuren zu verfolgen. Zu unoriginell erscheint mir ein solches Unterfangen zudem. Mehr zu meiner eigenen Beruhigung rufe ich auf Ratzes Mobiltelefon an, das aber wie erwartet abgeschaltet ist. Seine letzten Blog-Einträge kann ich mir auch nicht mehr im Detail ins Gedächtnis rufen. Ich habe noch was mit seiner bekannten Mutti im Kopf und dasselbige seine Lügengeschichte von den schweren Verbrühungen durch einen Kochunfall hat auffliegen lassen. Moment, apropos Lügengeschichten. Der Skandal vom empathieerweckenden, aber von Grund auf erstunkenen Spaghetti-Incident hatte so manchen hellhörig werden lassen, der in Sachen Tatsachen zwischen den Zeilen diverser Blogs unterwegs war. Hat sich ein enttäuschter Wahrheitsliebender am Blogger seines Vertrauens gerecht? Welche schlafenden Hunden hast du nur geweckt, Ratze? Aber, wie gesagt, Details sind nicht mein Steckenpferd, und so galoppiere ich am Folgeabend meines Ausflugs mit Kollege Neobatze in die Hotelbar in der Zionskirchstraße, wo ich mich am Tresen bei seinem letzten Berlin-Besuch mit dem Rationalstürmer über besagten Nudelskandal unterhalten habe. Hat da wohl jemand seine Ohren zu lang gemacht? An jenem bierseligen Abend, nachdem ich eine Woche unter Fieberanfällen litt, so dass ich schon glaubte, jemand habe mir ein SARS-Zäpfchen in Tannenzäpfle aufgelöst. Die DJin und die Kellnerin, diese brünetten jungen Biester aus Schweden, sie haben uns an diesem Abend toxisch und ästhetisch fest im Griff gehabt, soweit ich mich erinnern kann. »Hey, Fräulein, Herr du, ein Zigarette for me? Jag glömde mina«, legte ich selbstbewusst in bestem Schwedisch gegenüber der DJ-Frau los.
Ich dachte, du hättest aufgehört. Außerdem kenne ich den Spruch mit dem Vergessenhaben schon von dir. Nur mit Telefonnummer statt Zigaretten.
Kontert sie mich in astreinem Deutsch aus. War ich so besoffen an jenem Abend, dass ich sie nach ihrer Nummer gefragt hatte? Mit dieser alten rhetorischen Kamelle sah mir gar nicht ähnlich. Normalerweise frage ich, darf ich Ihnen Feuer für Ihre Votivkerze anbieten? Und das klappt immer, ich schwöre. Aber jetzt nur nicht den Wind aus den Weiden nehmen lassen, Börnse. Du hast uns doch belauscht damals, Schwedenschönheit. Für wen arbeitest du? Spuck's aus oder du wirst nie erfahren, wohin ich neulich dein farbiges Vinyl von der ersten Roxette hin versteckt habe. Kleiner Hinweis, schau mal ins Gin-Regal.
Scott!
Sagte sie nicht ohne verhohlene Anerkennung.
Ich habe es eh nur wegen dem Geld gemacht. Es war für den Don.
Welchen Don? Dahlmann oder Alfonso? Wie oft habe ich diese dumme Unterscheidungsfrage schon hinterher schicken müssen? Ich wäre ein reicher Mann, hätte ich jedes Mal 5 Euro dafür bekommen. Dass die Leute aber auch nie vollständig auf Fragen antworten konnten. Diesem Land ging es nicht umsonst so schlecht. Okay, die Dame war Schwedin, aber die hatten ja vor ein paar Jahren auch diese dringlichen Reformen angepackt. So einen Ombudsmann könnte ich übrigens jetzt auch gerade gut gebrauchen bei der 10. Korrespondenz mit der verstockten Smöretrulla hier. Also welcher jetzt? Fons oder Dalle? Hake ich ungeduldig nach.
Fons Tensfelder hat damit nichts zu tun. Der war seit Wochen nicht mehr hier. Das letzte Mal im September mit dem Don.
Mein Magen veranstaltet unerwartete Spirenzien. Fons Tensfelder war mit einem der Dons hier gewesen? Wie konnte das sein? Woher kannte die schwedische Schaluppe diesen Tensfelder? Und wie konnte er da gewesen sein, wenn ich nicht da gewesen war, wo der Tensfelder doch lediglich eine von mir erfundene Kunstfigur war? Mein Arsch fing langsam an, auf Grundeis zu gehen. Welcher Don denn nur, Herrschaftszeiten? Wilken Don zerfix?
Der Don mit dem weißen Haar,
funkelt sie mich an. Aha, der Dahlmann also, sagte ich dann laut.
Ich kenne seinen Namen nicht. Es ist nicht der von Stensfelder. Der ist ein guter Kerl, ich mag ihn sehr.
Das wird er hinten höher als vorne. Plötzlich erscheint mir der verschwundene Rationalstürmer nur noch eine Marginalie zu sein. Bin ich in einer schlechten Fight Club-Parodie gestrandet? Womöglich einem Right Club? Vögle ich als von Stenfelder womöglich längst die scharfe Schwedin aus der Hotelbar, ohne mich als Burnster daran erinnern zu können? Ewig schad wäre das. Und was hat der Don vom Prenzlauer Berg mit dem ganzen Bohai hier zu tun? Ich lasse den Rest vom Whisky meiner Kehle einen Kurzbesuch abstatten und ziehe die Schwedin ruckartig her zu mir und meine Lippen verharren kurz vor ihren, als ich sage, wenn der Tensfeller hier nochmal auftaucht, rufst du mich sofort an, Kindchen. Meine Nummer steht auf dem Zehner, der am Tresen liegt. Ich stehe auf und will gehen.
Deine Rechnung macht aber 14 Euro.
Entgegnet sie kühlturmig und ich schäme mich ein wenig. Doch dann gibt sie mir einen Kuss auf den Mund und ich hier dafür 2 Euro Trinkgeld. Nur dumm, dass Heike Makatsch gerade ihren hübschen Kopf durch die Tür hereinsteckt, während die Schwedin mich küsst. Und das, wo ich ihr vor einer Stunde diese MS geschrieben habe. Heike, ich mein's todernst mit dir, echt. Gut, sie ist eh mit dem affigen Musikerfreund da und es tut mir gar nicht mehr so leid, als ich in die unverfrorene Nacht am Zionskirchplatz hinaustrete. Blöde Makatsch. Die wird schon noch sehen, wo sie hinkommt mit so einem Musikerbandit. Immerhin hat sie jetzt gesehen, dass ich auch andere knutschen kann. Schwedinnen zum Beispiel. Die Wurzel aller weiblichen Eifersucht. Schwedinnen. Heike, ja, hast du mitbekommen.
Einer alten Gewohnheit folgend betrete ich die Zionskirche und setze mich in eine der Bänke, um nachzudenken. Ich weiß nicht, warum ich es nicht bemerkt habe, aber es scheint sich jemand hinter mich gesetzt zu haben und flüstert mir jetzt mit einer Stimme etwas zu, was klingt wie eine Telefonansage der Strato GmbH, so drohend monoton. Suche nicht den Don, er wird dich finden, wenn es soweit ist. Welcher Don zum Henker, Alfonso oder Dahlmann? Schrei ich ungehalten und drehe mich um, aber da sitzt überhaupt niemand mehr. Hm. Das ganze Geschwafel um Don hier, Don da, Don sowieso, ging mir langsam auf die Nerven. Ich wollte Klarheit. Nebulöse Verschwörungstheorien machten mich nervös. Ich beschloss, Don Dahlmann einen Besuch abzustatten und ihn über den Rationalstürmer und den von Stenzfelder Wiedergänger zu befragen. Doch zuvor noch kurz heim in die Nordstrand-Residenz und eine Mütze voll Schlaf nehmen. Als ich die Wohnungstüre aufschließe, bin ich erstaunt. Habe ich das Licht angelassen? Und die Musik? Und besitze ich überhaupt die aktuelle Common CD?
Digga, da bist du ja endlich!
Tönte sonor aus dem Wohnzimmer. Emraw, was zum Gehirnten machst du denn hier? Begrüße ich meinen Freund Matthias argwöhnisch.
Na, du hast mich doch angerufen, gesagt, es gibt Ärger am Nordstrand. Rein ins Kielmobil und hier bin ich, um meinem Brother from another mother die Stange zu halten.
Ich hab dich nicht angerufen. Und woher hast du überhaupt meinen Wohnungsschlüssel?
Den habe ich von Mandy.
Matthias lächelt wissend, zieht von einer roten Galois und legt die Beine auf meinen Couchtisch.
Was liegt denn nun an?
Puh, wo soll ich da anfangen? Ich versuche das Ganze abzukürzen. Der Rationalstürmer ist verschwunden und Don Dahlmann scheint etwas damit zu tun zu haben. Ich habe dich zwar nicht angerufen, aber wo du schon mal hier bist, kannst du dich auch nützlich machen. Er hebt einen holsternveredelten Körper von meiner Couch, spring in deinen Wagen und fahr nach Ingolstadt. Dort quetschst du Don Alfonso zu der Sachlage aus. Ich habe keine Beweise, aber irgendetwas sagt mir, dass der Mann seine Finger mit im Spiel hat. Benzinkosten kannst du absetzen, ist ja dein Firmenwagen.
Aber Biscuits, mit Don Alfonso habe ich doch gar nichts am Hut,
protestiert Matthias. Komm schon, Ems Hell. Hilf mir, das ist wichtig für mich. Die allergeilsten zusammen an einem Kriminalfall, das ist doch Anreiz genug.
Na gut, aber dafür lässt du die Finger von Heike Mackert. Die Frau macht dich nur unglücklich, versprochen?
Okay, versprochen, nicke ich und muss dabei blinzeln. Nachdem Matthias aufgebrochen ist, lege ich mich in mein Bett und sinke alsbald in einen schweren Schlaf mit schwerwiegenden Träumen. Ich spaziere unter den Linden entlang, bis ich zur Humboldt-Universität gelange. Dort postiere ich mich vor dem Haupteingang der juristischen Fakultät und lasse meinen Blick umherschweifen. Der Innenhof ist leer und auch unter den Linden fahren keine Autos. Hinter mir höre ich plötzlich eine Fahrradklingel, doch als ich mich umdrehen will, reißt mich bereits etwas zu Boden. Rote Flüssigkeit breitet sich um mich herum aus und ich stelle mit Entsetzen fest, dass sich aus meinem Bauch Blut auf das akademische Pflaster ergießt. Ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, aber ich sehe einen kleinen Italiener mit Halbglatze auf einem Klappfahrrad davonrasen. Nach ungefähr 20 Metern dreht er aber wieder um und fährt mit Caraccio erneut auf mich zu, während ich in meinem eigenen Blut bade. Der Italiener benutzt nicht irgendein Rad, es ist Klappi, mein jüngst pensioniertes Lieblingsrad. Bevor er mich ein weiteres Mal aufspießen kann, bricht Klappi unter ihm in zwei Teile und der Lenker bohrt sich in den Kopf des Italieners. Beide rutschen noch ein bisschen auf dem Asphalt auf mich zu, dann schwinden mir die Sinne. Brava Klappi, denke ich noch. Am nächsten Morgen dusche ich mir die bösen Träume vom Hals. Nicht ohne die Humboldt-Uni traumgläubig als möglichen Rechercheort zu vermerken. Beim Frühstück telefoniere ich mit Matthias, der mir von seinem Besuch bei Don Alfonso berichtet. Und es klingt fast so haarsträubend wie mein Traum von letzter Nacht.
Nun, Digga, ich war beim Alfonso in seiner Stadtresidenz. Er wollte aber nicht mit der Sprache rausrücken und laberte was von Privatsphäre und Neocons. Aber der MC lässt sich nicht so einfach abspeisen und so schlug ich ihm ein Autorennen vor. Ich im Kielmobil und er im Roadster. Einmal quer durch Ingolstadt. Und was soll ich sagen? Ich habe ihn alt aussehen lassen, den ollen Antiquitäten, jupp. Dafür gab er mir diesen Hinweis, aus dem ich nicht ganz schlau werde, aber vielleicht ja du. Der Rationalstürmer ist ein Icarus der Blogosphäre. Nun denn, Biscuit. Toi, toi, toi bei deinen weiteren Nachforschungen. Ich muss jetzt nochmal die Dispo für die Jacuzzi-Einweihungsparty durchgehen.
Aha, denke ich. Ein Icarus also. Der Sonne zu nahe gekommen. Der Wahrheit zu nahe gekommen. Welcher Wahrheit? Dass man in Blogs nicht flunkern darf? Wen sollte das stören? Gab es eine Art Freibloggerloge, die ethische Grundsätze bei Weblogs zur Not auch aggressiv durchsetzte und Verstöße bestrafte? Das kam mir doch reichlich klabautrig vor. Aber mir stand ja noch ein Gespräch mit Il Padrino Dahlmann bevor, den ich nachmittags in einem Café am Helmholtzplatz treffen sollte. Ich gehe über die Lüchener Straße vorbei an meiner Modellagentur, die schon lange kein ordentliches Shooting mehr für mich klargemacht hat, und als ich auf dem Helmholtz hinaustrete, explodiert plötzlich das Auto neben mir am Straßenrand und die Druckwelle schleudert mich auf den Asphalt, wo ich die Besinnung verliere. Ich bin am Berliner Olympiastadion und liege mit einem Wadenkrampf auf dem Boden. Mehmet Scholl kommt und macht mit mir Dehnungsübungen, bis ich wieder aufstehen kann. Dann sagt er: »Ey, Alter, komm in die Allianz Arena. Wir brauchen einen neuen Rationalstürmer. Der Makai, der trifft nicht mehr, der luschige Käseroller.« Dann lässt er sich von Sebastian Deisler ein Laptop geben und tippt burnster.de in die Adressleiste seines Browsers. Doch da taucht nicht meine Seite auf, sondern eine mit einer Flash-Animation, in der ich mit Flügeln dargestellt bin, die von Sonnenstrahlen durchbohrt werden. Doch dann zerschießt jemand das Display mit dem neuen WM-Ball. Es ist Marcelinho und das Stadion bricht in rasenden Jubel aus. Heike Makatsch zögert, bevor sie die Türe öffnet. »Ich muss mit Ihnen über Ihren bekannten Burnster sprechen. Mein Name ist Tensfelder, Alfons K. Tensfelder.« Durch den Spion sieht sie einen älteren Mann um die 50. Er trägt ein Holzfällerhemd, einen graumelierten Acht-Tage-Bart, eine Hornbrille und wirres graues Haar zwirbelt unter seiner Wollmütze hervor. Auf eine gewisse Art und Weise sieht es vertrauenserweckend aus, deshalb öffnet sie ihn. »Grüß Sie Gott, Frau Makatsch. Schön, dass Sie mir aufmachen. Ich würde Sie nicht belästigen, wenn's nicht ganz dringend wäre.« Er gibt sich Mühe, doch er kann eine stark bayerische Sprachmelodie nicht verbergen.
»Ich und der Herr Burnster, wir sind gar keine guten Bekannten. Ich wüsste nicht, was es da zu reden gibt«,
sagt sie und versucht brüskiert zu klingen. Aber der Tensfelder hört ihr die Neugier natürlich deutlich an. »Ich weiß, dass Sie der Kollege Burnster ganz gern leiden mag. Deshalb komme ich zu Ihnen. Es ist nämlich so, dass er verschwunden ist und niemand, nicht einmal der Matthias Winks, weiß wohin. Wann haben Sie ihn denn das letzte Mal gesehen, Fräulein Makatsch?«
»Verschwunden? Ich habe ihn das letzte Mal in der Hotelbar mit dieser blutjungen DJ-Frau knutschen sehen. Das ist jetzt eine Woche her.«
»Sehen Sie, am Tag darauf ist er verschwunden. Darf ich fragen, wie Sie ihn eigentlich kennengelernt haben?« Sie weiß nicht, was den Alten das angeht, aber irgendwie will sie es ihm sagen.
»Es war kurz nach Weihnachten und ich war mit meinem Freund im Schwarzsauer, das ist so eine Kneipe. Er saß da mit einem Kumpel und wirkte ziemlich betrunken und auch ein wenig feist im Gesicht. Vermutlich kam er gerade von diversen Weihnachtsessen mit seiner Familie. Wir sahen uns nur kurz an und beim Herausgehen, mein Freund war schon draußen, hat er mich gefragt, ob wir nicht einmal Schach spielen zusammen. Das muss er irgendwo aufgeschnappt haben, dass ich gerne Schach spiele. Na gut, wir haben Schach gespielt den ganzen Nachmittag und wir hatten sehr viel Spaß. Also ich meine, es war okay. Also der Burnster hat andauernd verloren und es ist ganz süß, wenn er sich dann so aufregt. Also ich meine, es ist schon okay gewesen. Dann hat er mich noch zur Haustür gebracht und das war's dann eigentlich. Mehr weiß ich nicht. Außer, dass er mir eine SMS geschrieben hat und ich ihn kurz darauf mit diesem Vibe in der Hotelbar gesichtet habe. Darf ich fragen, in welchem Verhältnis sie beide zueinander stehen?«
»Das ist etwas diffus, Fräulein Makatsch. Ich glaube nicht, dass Sie so eine haarsträubende Geschichte wirklich hören wollen.«
»Und wie ich das will, Herr Tensberger, oder wie auch immer Sie heißen.«
»Tensfelder. Fons für meine Freunde. Der Herr Burnster ist ein ziemlicher Fantast, müssen Sie wissen. Er hat mich nämlich eigentlich nur ausgedacht, das aber mit so einer lebhaften Inspiration, dass ich mich irgendwann in einem echten Beruf, in einer echten Wohnung und mit einer echten Biografie wiedergefunden habe. Schritt für Schritt habe ich über mein Internet-Tagebuch und das vom Herrn Burnster herausgefunden, dass ich eigentlich nur als Hirngespinst gedacht war. Zunächst wollte ich es nicht wahrhaben und habe mit viel Frauen geschlafen, um mich von meiner Existenz zu überzeugen. Sie wissen ja, dass, wenn man Sex hat, aber das wollen Sie sicher nicht wissen. Auf jeden Fall ließ mich meine Neugier nicht los und ich fuhr immer öfter von Regensburg, wo ich herkomme, nach Berlin, um mich in Burnsters Umfeld aufzuhalten. Jedoch ohne mich ihm je erkennen zu geben. Und ich habe einige sehr nette Leute auf diesem Weg kennengelernt. Ich habe mich zum Beispiel an den Don gewandt, also den Dahlmann, nicht den Alfonso. Den kennen Sie wahrscheinlich gar nicht. Damit er mir Tipps gibt, wie ich mich meinem Schöpfer zu erkennen geben kann, ohne dass dieser einen Herzinfarkt bekommt. Der Don ist ja so ein kluger und sensibler Zeitgenosse. Und jetzt stellen Sie sich vor, Frau Makatsch, just an dem Tag, an dem der Don und ich uns mit dem Burnster verabreden wollten, explodiert eine Autobombe in der Lüchener Straße. Es wurde niemand verletzt. Augenzeugen bestätigen das. Aber seitdem ist auch der Herr Burnster verschwunden, seit einer Woche. Da fielen Sie mir als letzte Station ein. Und treffen wollte ich Sie auch schon immer. Ich finde nämlich, dass Sie eine ganz ausgezeichnete Schauspielerin sind, Frau Makatsch.
Scheren Sie sich zum Teufel, Sie Lügner! Sie Dummschwätzer!
Schreit Heike Makatsch empört, schiebt den Tänzfelder aus der Tür hinaus und lässt sie krachend ins Schloss fallen. Mit einem Schmunzeln entfernt sich der Mann, der sich Tänzfelder nennt, aus dem Haus und geht die Straße entlang, biegt dann um den Block, sodass man ihn von hier aus nicht mehr sehen kann. Ich erwache mit Kopfschmerzen. Aber das ist bei Gott nichts Ungewöhnliches für mich. Ungewöhnlich finde ich eher die Umgebung. Es handelt sich wohl um eine Art Hotelzimmer und die Vorhänge sind zugezogen. Ein Pflaster klebt auf meiner Stirn und schon bald merke ich, dass auch mein restlicher Körper nicht unbedingt in olympiareifer Form ist. Ich erinnere mich noch an die Explosion in der Lüchener Straße. An irgendetwas nachher allerdings nicht. Ich erhebe mich und gehe ins Bad. Dort findet sich genug Morgenkosmetik, um mich Mensch werden zu lassen. Lediglich den Bart, der wohl ein paar Tage ohne meine Aufsicht aufgewachsen ist, lasse ich unkorrigiert. Auf einem Stuhl neben dem Bett liegt frische Unterwäsche und im Schrank findet sich ein schwarzer Anzug. Der passt. Schuhe kann ich allerdings keine sichten. Also nehme ich die Turnschuhe, die am Bettrand stehen und die ich zuletzt getragen habe. Dann gehe ich zu den Vorhängen und ziehe sie auf. Der Plaza Real liegt zu meinen Füßen und trotz Dauerregens herrscht ein geschäftiges Treiben auf der rechteckigen Amüsierfläche. Unter Markisen sitzen sogar Gäste der ansässigen Restaurants und genehmigen sich eine überteuerte Touristenpaella. Ich kenne dieses Hotel. Ich war hier schon einmal mit meiner Schwester, damals in meinem ersten von vielen Barcelona-Aufenthalten. Ein wenig verstört über den doch einigermaßen unerwarteten Ortswechsel und etwas wackelig auf den Beinen, verlasse ich das Hotel und überquere die Ramblas in Richtung El Raval, wo ich mich ins Iposa begebe und das Mittagsmenü wahrnehme. Es wird zartes Hühnerfleisch in Streifen mit scharfer Chutney-Soße und rotem Reis serviert. Dazu nehme ich einen Cortado und ein Glas Wasser. Nach dem Essen gehe ich rüber zum MOCBA, Museum of Contemporary Art of Barcelona, und setze mich auf die Stufen vor das Museum. Es hat mittlerweile aufgehört zu regnen, doch mein Hintern wird trotzdem nass. Ich brauche jetzt die Regenluft. Ein paar Kids skaten trotz des schlechten Wetters, und einer legt sich beim Grinden über ein Geländer ordentlich auf die Nase. Er ist eigentlich schon recht alt für ein Skater-Kid. Nach einer Weile setzt sich jemand neben mich und sagt:
Servus, Alter. Na, überrascht mich hier zu treffen.
Mich überrascht langsam gar nichts mehr. Doppelgänger und Autobomben sind sensationeller als ein Rationalstürmer in Barcelona.
Jetzt werd nicht sarkastisch, Burnsee. Ich bin froh, dass wir uns treffen,
sagt der verlorene Sohn. Herr Rationalstürmer höchstpersönlich. Er holt sich da aus. Wir treffen uns ja nicht zu gleichen Teilen mit Absicht, Ratze. Ihr, weil da stecken doch auch andere Pappenheimer dahinter, habt mich doch hierher verschleppt, hä?
Naja, meistens ist ja hier schönes Wetter. Und Spanisch kann man hier auch ganz gut lernen, wenn auch ein großer Teil der Bevölkerung auf Katalan statt auf Castellano besteht.
Meint ein für meinen Geschmack etwas zu gut gelaunter Rationalstürmer. Dann hätten wir das ja geklärt. Darf ich jetzt eine Theorie ausformulieren und dann eine Frage stellen? Blaffe ich ihm ins Gesicht.
Logo, Bernie, hau los!
Feigster verschwollene Rationalstürmer, während sich aus einem Café in der Nähe leise Night and Fog von Mercury Rev zu uns herüber verirrt. Ich mach's kurz. Meine Theorie war folgende und sie hat sich hiermit als falsch herausgestellt. Ich dachte zunächst, du hättest mit deiner Lügengeschichte über die Nudelverbrühungen gegen eine Art Ehrenkodex einer Art geheimen Bloggerloge verstoßen und seist deshalb aus dem Verkehr oder zumindest zur Raison gezogen worden. Dass ich damit hineingezogen werde, hat mit dem Tänzfelder zu tun. Doch unsere beider Forschheit, den Tagebuchcharakter der Blogger-Szene mit Flunkerei und fiktiven Charakteren zu durchziehen, haben wir uns Feinde gemacht, dachte ich. Aber je mehr ich darüber sinniert habe, desto hirnrissiger erscheint mir diese konspirative Kacke. Und dein und auch mein Auftauchen in Barcelona bringen mich auf einen ganz anderen Film.
Dann bin ich mal neugierig, welchen. alter Hundspur.
Grinst er noch immer, der Herr Rationalstürmer. Natürlich gibt es keine Freibloggerloge und schon gar keine Wahrheitsverschwörung. Eigentlich ist es jedem scheißegal, was der andere schreibt. Mein Unterbewusstsein hat mir mit einem Traum über die juristische Fakultät der Berliner Humboldt-Universität einen wichtigen Hinweis gegeben. Die Uni hat eine Loge, eine elitäre Bloggervereidigung symbolisiert. Der Italiener, der mich mit dem Klapprad aufspießen wollte, war die Mafia. Dass dieser aber den Kopf verlor, markierte die Haltlosigkeit sowohl meiner Mafia als auch meiner Freimaurer-Theorien. Ausgerechnet einer der Dons, in diesem Falle Alfonso, ließ mich mit seinem Icarus-Hinweis tatsächliches Blut lecken. Er sagte, der Rationalstürmer sei Icarus, und Icarus hat Flügel, die ihm die Sonne sauber unterm Arsch wegbrennt, weil er ihr zu nahe gekommen ist. Jetzt ist mit der Sonne aber nicht die Wahrheit, sondern Spanien, das Land der Sonne, gemeint. Und die verbrannten Flügel waren nur ein scherzhafter Hinweis auf die angeblich verbrannten Pratzen deines fingierten Pasta-Unfalls. Und jetzt, wo ich hier bin und du mich so ausgeschämt angrinst, bin ich mir sicher, es ging eigentlich immer nur um mich.
Sauber, Bernsee. Ganze Arbeit, Herr Poirot. Und die Frage, die du noch hattest? Willst du wissen, wie es jetzt weitergeht?
Das wirst du mir ja sicher gleich erzählen, du fränkischer Großgauner. Mich würde eher interessieren, woher der falsche Tänzfelder kommt. Habt ihr oder du dir den ausgedacht?
Nein, leider nicht. Da hat noch jemand seine Finger im Spiel. Das ist ja gerade das Perfide. Wir wollten dich ein bisschen im Bienennest herumstöbern lassen, damit du Unruhe in den Stock bringst und wir das beobachten können. Doch dann kamen die Hornissen. Wir hätten wissen sollen, dass es immer Ärger gibt dort, wo du auftauchst. Dich hat ja sogar der Pudel von seiner Blockroll geschmissen. Wir wollten dir eigentlich auch schnell erklären, worum es geht, aber dann überschlugen sich die Ereignisse und der Tänzfelder-Ghoul und die beiden Dons mischten plötzlich mit. Diese Autobombenexplosion galt dir und deinen Nachforschungen. Hast Glück gehabt, dass du nicht krepiert bist. Danach haben wir dich erst einmal ganz schnell aus der Schusslinie gezogen.
Wer ist denn nun eigentlich wir? Hake ich ungeduldig nach.
Na, wer wohl? Opa Edi hat dich nicht umsonst da hineingezogen. Dann natürlich ich und jemand, den du nur unter dem Pseudonym Fellow Passenger kennst. Wir und ein paar einflussreiche Spätzle mit Kontakten zum süddeutschen Multimedia-Untergrund beobachten seit geraumer Zeit, wie sich in der Blogosphäre Zusammenrottungen nicht ausschließlich kultureller Natur ergeben.
Meinst du diese sogenannten Neokons? Frage ich unreflektiert.
Nein, die bombt der Alfonso schon durch die Peripherie. Ich spreche von Kräften, die sich in Berlin akkumulieren. Es geht um Codeübermittlung durch Weblogs. Vielgelesene Blogger werden unter Androhung von Gewalt dazu gezwungen, bestimmte Wort- oder Buchstabenfolgen zu benutzen, durch die sich internationale Organisationen geheime Informationen zukommen lassen können. Genaueres wissen wir leider auch nicht. Es kann sich um Kommentare, um Einträge oder Blogrolls handeln. Wir wissen es einfach noch nicht.
Und wie kommen du, Batz und der Fäbax dazu, sich so einer Spionagescheiße anzunehmen? Ach, lass mich raten, Bazzi. Ich rolle mit den Augen.
Richtig. Bazzi und die Marine. Bazzi und der BND. Und wir und die Kohle. Zahlen nicht schlecht an Freiberufler, die Kameraden. Und sogar steuerfrei. Auch an dich.
Er will es salopp und aufmunternd sagen, doch er sieht an mir vorbei und es klingt halbherzig. Aha, Ratze, du bist also Deutschland. Nee, lass stecken. Ich hab schon einen Beruf, wenn auch keinen vernünftigen. Ich bin raus aus der Nummer.
Dazu ist es zu spät, fürchte ich. Deine süße Heike hat schon Besuch von dem Zombie-Tänzfelder bekommen und Don Dahlmann hat bei der Autobombenexplosion seine rechte Ferse verloren. Wer weiß, was noch alles passiert, wenn man diese Leute nicht aufhält. Du kannst ruhig gehen, du bist ein freier Mann, aber wir werden dir jemanden schicken, der auf dich aufpasst. Mal sehen, ob du noch eine weitere ruhige Minute in Berlin hast.
Na prima, ich kann doch nicht. Vor allem kann ich meinen Satz nicht vollenden, weil plötzlich Ratzes Kopf in meinen Schoß sackt. Blut verteilt sich am Rücken über seine Jacke. Ein Skateboard-Kid, das gar nicht mehr so jung aussieht, entfernt sich blitzschnell auf seinem Brett in Richtung der Gran Via, während aus dem Café leise Brandon Benson mit »Good to me« zu mir und dem toten Rationalstürmer herüberweht.
Du kannst nicht hereinkommen.
Heike Makatsch versucht, mir ins Gesicht zu sehen. Ihre Stimme versucht, ein Zittern zu unterdrücken. Ihre Augen ein Flackern. »Ist er da drin?« flüstere ich, und sie nickt kaum sichtbar. Ich drücke sie zur Seite und vollziehe eine Flugrolle in Heikes Wohnung. Im Flur hechte ich versehentlich gegen einen großen Buddha aus Lavastein und prelle mir den Kopf und breche dem Buddha die Nase. Die Nase ab. Doch das ist nicht der einzige schmerzhafte Empfang, der mir in Heikes Wohnung bereitet wird. Neben Buddha begrüßt mich die Faust von Fons Denzfelder und sagt Hallo zu meinem Unterkiefer. Bevor der fleischgewordene Regensburger Uppercut seinen nächsten Treffer landen kann, kippe ich ihm den Lavastein-Buddha in den Weg. Er stürzt und ich rapple mich wieder auf. Mit dem Fuß trete ich ihm die Brille aus dem Gesicht, und wenn jemand gesagt hat, man schlägt keine Brillenträger, dann hat er ja nicht von Treten gesprochen. Denzfelder zeigt sich unbeeindruckt, steht auf und stürzt auf mich zu. Bizarr, seine eigene Kreatur zu begutachten, wie sie dabei ist, einem die Fresse zu polieren. Tatsächlich sieht dieser Denzfelder genauso aus, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ein Endvierziger Späthippie mit wirrem grauen Haar und einer mörderischen rechten Geraden. Die kann er jedoch nicht landen. Stattdessen packe ich seinen rechten Arm und haue ihn gegen die Wand, was sich als Nachteil für Heikes Paul-Klee-Bild herausstellt, das sich samt Rahmen gen Dielboden verabschiedet. »Denzfelder, gib auf, du Pfeife!« schreie ich ihn an und komme mir als Schöpfer sehr überlegen vor. »Börnse, ich bin nicht deine Marionette. Ich habe ein Eigenleben, und das wirst du nicht mehr lange von dir behaupten können«, schreit er zurück und verpasst mir einen Ellbogen auf die Schläfe, dass mir schwarz vor Augen wird und ich zu Boden gehe. Der Denzfelder beugt sich über mich, legt seine beiden faltigen Hände an meinen Hals.
»Aufhören!«
höre ich Heike kreischen und sehe sie auf den Denzfelder zustürmen. Doch er tritt nach hinten aus und trifft die arme Heike in den Magen, der doch eh so empfindlich ist. Dann wendet er sich wieder seinem Würgewerk zu und ich ziehe in Gedanken einen Schlussstrich und mein jüngst etwas Sonderbares Dasein. Ein dumpfer Schlag reißt mich aus meiner Abschiedslethargie und ein gefällter Denzfelder schlägt neben mir auf den Dielen auf. Über ihm steht mein Freund und Kollege Ole Korzen und hält einen Gegenstand in der Hand, der mir auf den ersten Blick reichlich absurd erscheint und mit dem er offensichtlich den Denzfelder niedergehauen hat. Es ist ein Buch mit dem Titel »Indische Aphrodisiaka«, Kurzeinführung mit Illustrationen.
»Hier, habe ich dir mitgebracht, Burns. Wolltest du doch haben.«
»Danke, Ole«, stammle ich und versuche Heikes ehemals besorgten, jetzt aber latent vorwurfsvollen Blick auszuweichen. Heike Makatsch nimmt die Pfanne mit den gerösteten Kartoffeln vom Herd und stellt sie auf einen Teller. Dann schneidet sie das Fleisch in dünne Scheiben, während ich ein wenig Honig auf den bereits angemachten Salat träufel. Dann zünde ich die Kerzen auf dem Tisch an und lösche das Deckenlicht, während Heike das Fleisch und die Röstkartoffeln auf den Tisch stellt.
»Heute ist also unser Einjähriges.«
Sie schaut mich herausfordernd an. Ich liebe ihre leicht heisere Stimme. »Ja, ich habe dich so oft im Prenzlauer Berg herumlaufen sehen, aber ich hätte nie gedacht, einmal mit dir hier am Nordstrand zu sitzen. Bei Monsieur Wong, im Schwarzsauer, im Halliflor, im Schokoladenladen. In jeder beschissenen Szenebar habe ich dich gesehen. Und jetzt sitzt du mit mir hier am Nordstrand in meiner Küche. Das Fenster zur Berliner Nacht steht weit offen und die warme Luft einer duftenden späten Mainacht weht um unsere Gläser Chardonnay. Heike, du bist ein Feuerwerk für mich.«
»Netter Versuch, du Schleimer«,
spottet sie, aber lächelt dabei über beide ihre tollen Ohren.
»Aber du hast den unromantischen Teil unterschlagen. Den mit diesem irren Denzfelder, den mit der Autobombe, den mit der Verschwörung, den mit deinem toten Freund Rationalstürmer.«
»Ich habe auch keine Lust mehr daran zu denken, süße Makatschi. Es zählt das Hier und das Jetzt. Den Typen, der sich Denzfelder nannte, haben sie in eine Anstalt verfrachtet und ich habe Ole aus Absurdistan gebeten, mich aus der Sache rauszuhalten. Auch Neobazi hat sich bei mir in einem langen Brief für meine Verluste entschuldigt, und es sieht so aus, als wäre dieser ganze Verschwörungskram zumindest an mir spurlos vorübergegangen.«
»Nicht ganz spurlos, mein lieber Brennhase. Schließlich bin ich dir geblieben, nachdem du mich gegen diesen Tänzfelder verteidigt hast.
Na ja, ein Trauma bleibt immer zurück. Ich lächle breit, doch sie tritt mir trotzdem unter den Tisch gegen das Schienbein. Ich mag diese Frau. Ich mag sie wirklich gerne. Wenn sie nur nicht so viel unterwegs wäre. Morgen muss sie schon wieder auf einen Dreh. Ich glaube, sie spielt Wortschnittchen in einem Film über Berliner Blogger. Don Dahlmann wird von Axel Prahl verkörpert. Modeste von Minkai Panti. Und mich sollte Kai Wiesinger spielen, wogegen ich Sturm gelaufen bin. So dass mich jetzt Ken Dukem mit schwarz gefärbten Haaren spielt. An den Haaren herbeigezogen ist auch die Handlung, in der eine Berliner Bloglesung zu einer Orgie ausartet und die gesamte Blogszene erst im Bett und anschließend in einer psychologischen Hetzjagd im Netz übereinander herfällt. Ach ja, Fritz Wepper spielt Don Alfonso und MC Winkel spielt sich selbst in einer Gastrolle. Wacker Scheiß das Ganze. Heike und ich essen, dann legen wir uns auf mein Sofa, schauen die letzte WrestleMania auf DVD und knutschen dabei. Nach dem dritten Match gehen wir ins Schlafzimmer und schlafen miteinander. Was wir mittlerweile so gut können, dass unsere Orgasmen exakt aufeinander abgestimmt sind. Als wir schon längst friedlich schlummernd den Kopf in Arm nebeneinander im Bett liegen, zersplittert das Schlafzimmerfenster und mit einem dumpfen Schlag landet eine Tüte auf dem Boden. Ich schrecke auf und springe aus dem Bett hin zu der Tüte. Ich hoffe inbrünstig, mich zu täuschen, als ich ein Büschel graue Haare aus ihr hervorragen sehe. Ich stoße die Tüte leicht mit dem Fuß an und ich wünschte, ich würde nicht sehen, wie der Kopf von Stansfelder mit leeren Augen vor meine Füße rollt.
Alles in Ordnung, Schatz?
Höre ich Heikes ängstliche Stimme hinter mir.
Thank you.